Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Wir zwei haben bei sommerlich unfassbaren Temperaturen haben wir heute einen Gast, der wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich überall Bücher liest. Das sage ich jetzt einfach mal so. Wir werden es nachher noch ergründen und nochmal fragen. Ich sehe schon ein Nicken. Das seht ihr jetzt nicht, die uns zuhört, aber Anne und ich, wir sehen das. Okay, weil ja, es geht tatsächlich um Bücher satt heute, nämlich ganz, ganz viele Bücher. Und wir begrüßen unseren heutigen Gast ganz herzlich, Frau Katinka Emminger. Herzlichen Dank, dass Sie da sein können.
Ich sag auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig und bin schon ganz, ganz gespannt, über was wir uns gleich unterhalten werden.
Ja, also für alle, die den Namen noch nicht gehört haben, eine kleine Aufklärung kurz. Die Katinka Emminger ist tatsächlich verantwortlich für die Stadtbibliothek am Mailänder Platz in Stuttgart. Und diese Bibliothek, die sie führt und leitet, hat in den letzten Jahren, also eigentlich seit es sie gibt, sorgt sie für Aufsehen, weil allein der Bau schon spektakulär ist. Und einfach darüber ist schon relativ viel geschrieben und gesprochen worden, allein über die Architektur. Es ist aber insgesamt auch ein ganz, ganz schöner Platz. Also ich halte mich da sehr, sehr gerne auf. Weiß nicht, wie ist mit dir, Anne?
Ich war, muss ich gestehen, noch gar nicht so oft da, wie ich gern gewesen wäre.
Ja, weil es ist, ja, aber es ist eine Einladung an diesen Ort, weil tatsächlich, also ich habe, oh Gott, ich habe da auch schon wirklich ganz lange an diesen wunderbaren Schreibtischen auch, die sind nämlich schön hell, in der Musikabteilung gesessen, weil da hat man nämlich wunderbar seine Ruhe, wenn man längere Texte zum Beispiel schreiben möchte. Es ist sehr, sehr schön. Und es ist einfach so eine lichte, helle Atmosphäre, ohne kalt zu sein. Und deshalb lassen Sie uns doch mal ganz kurz, bevor wir auf Ihre Person kommen und einfach so ein bisschen über Sie auch erfahren, über das, was Sie mit der Bibliothek verbinden und was Sie da umtreibt und was Sie da vorhaben. Da passiert nämlich eine ganze Menge, das können wir schon mal vorausschicken. Ein Wort zu der, tatsächlich noch mal kurz zu der Architektur verlieren, weil es ist einfach so ein tolles, eindrucksvolles Gebäude bei Tag und bei Nacht.
Ja.
Also wer ist denn eigentlich der Architekt oder wie ist es eigentlich überhaupt entstanden? Also können Sie dazu ein bisschen und so ein kleines bisschen mitnehmen für all die, die jetzt nicht in Stuttgart zu Hause sind?
Die Idee ist in den 90er Jahren entstanden tatsächlich. Da wurde das Raumbuch für diese Bibliothek geschrieben. Und wenn man sich das überlegt, das sind jetzt bald 30 Jahre und dieses Raumbuch oder Raumprogramm trägt heute noch. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende für die Kollegen, die damals schon mit an Bord waren, sage ich jetzt mal. Wir waren ja im Wilhelmspalais früher untergebracht, wo jetzt das Stadtpalais ist. Und die Bibliothek, die Zentralbibliothek in Stuttgart war schon immer ein Magnet für Besucher. Von klein bis groß. Und wir sind dort einfach an unsere Kapazitäten gekommen. Wir sind dort, wir konnten die Ideen, die wir hatten, einfach nicht umsetzen mehr, weil der Raum gefehlt hat. Und so entstand die Idee, damals noch ganz stark mitgetragen vom Dr. Schuster, eine neue Zentralbibliothek zu bauen. Und so haben Frau Juli und Frau Bussmann gemeinsam dieses Raumprogramm geschrieben und diese Vision von einer Bibliothek der Zukunft mal zusammengetragen, in ein Papier gegossen. Und in dem Architekturwettbewerb, den es damals gab, wurde das Modell dieser quadratischen und sehr symmetrischen Bibliothek dann tatsächlich auch, hat es den ersten Platz gemacht, weil es so bestochen hat durch seine klaren Linien und dadurch eben auch die Fokussierung, auf das es eigentlich geht, auf das Buchen, auf das Wissen, das man hier drin antreffen kann, wenn man will, gezielt oder auch manchmal einfach nur durch Zufall, weil man, ja, wie soll ich sagen, drüber stolpert. Und das war natürlich das, was uns fasziniert hat und uns heute auch noch fasziniert. Und Sie selber haben es gerade angesprochen, dieses helle, ruhige, die Augen werden nicht ständig von irgendwelchen Farbtupfern abgelenkt, sondern es ist wirklich eine Fokussierung auf Wissen, auf die Möglichkeit, Medium, dieses traditionelle Medium, einfach bleibt im Vordergrund. Es wird nicht nach hinten irgendwie gedrängt durch irgendwelche bunten Elemente, sondern es ist wirklich eine Fokussierung auf das, um was es geht in Bibliotheken.
Aber es sind natürlich auch alle modernen Medien vertreten, ne? Also es ist ja nicht nur das klassische Buch, ne? Also das, was man so anfassen kann, das Haptische, sondern es ist auch alles andere vertreten. Das macht die Bibliothek ja auch so modern, ne? Also diese Offenheit für alle für alle Medienkonzepte auch, ne?
Ja, also auch wenn das jetzt gerade so geklungen hat, als würde es nur um das klassische Medienbuch gehen, das ist es natürlich nicht, Sie haben vollkommen recht. Wir haben alle Medienarten auf, angefangen von den verschiedensten Datenbanken, Pressedatenbanken bis hin über Tonis, die die Kinder ausleihen können, bis hin und jetzt das Allerneueste sind unsere ausleihbaren Musikinstrumente, so dass sie wirklich ein ganz vielfältiges Angebot haben, ein anregendes Angebot. Und trotzdem, formuliere es mal anders, ist die Fokussierung ist auf die Medien und nicht auf das Ganze drumherum, was sie sonst in ihrem, wenn sie rausgehen aus ihrer Wohnung, ja. Wo man praktisch die ganze Zeit von irgendwelchen flimmernden Filmen oder Plakatwänden, die da irgendwie rauf und runter fahren, ja fast schon bestürmt wird, sondern es geht wirklich um das mediale Angebot, das sie hier antreffen können. Genau, und das ist schon das Faszinierende. Und für mich persönlich ist es auch immer so, wenn ich mit Besuchern durch die Bibliothek gehe und ihnen die Bibliothek vorstelle und zeige, ist für mich immer auch so dieser achte Stock nochmal so ein zentraler Auftakt für eine Führung, weil, und das war auch das, worum es dem Architekten damals ging, deswegen auch diese Zurückhaltung in den Farben, weil wenn sie dann runterschauen in diesen Galeriesaal, und dann haben sie eigentlich schon klassisch die Farben Weiß und so, also ein gebrochenes Weiß und gebrochenes Blau. Und die Farbe kommt eigentlich durch die Medien, die da stehen, durch die Buchrücken, die bunten Buchrücken. Und das war für ihn sozusagen die Metapher dafür, für all die Themen, die sie in den Büchern finden können. Und das ist natürlich eine unglaubliche Vielfalt. Das macht das Ganze so spannend und dieses Haus auch so lebendig, für mich lebendig. Ja, also wenn ich von dem Haus anfange, dann komme ich ganz schnell ins Schwärmen und es fällt mir schwer, mich zurückzuhalten.
Das ist auch gar nicht schlimm, hier müssen Sie sich gar nicht zurückhalten, weil wir sind so neugierig und ich finde tatsächlich, also ich habe das jetzt natürlich bildlich vor mir, ne? Ich weiß jetzt, wie ich da reinlaufe und wie sich das so anfühlt, wenn man da drin ist, aber für diejenigen, die uns zuhören und jetzt also nicht in Stuttgart und Umgebung wohnen, die brauchen ja auch so eine gewisse, so eine Vorstellung, ne? wie das denn da drin aussieht und was ich so faszinierend finde, ist ja tatsächlich, also Sie haben es ja gerade eben schon mit den Instrumenten angesprochen, man kann ja sogar Bilder und Originalgrafiken und sowas ausleihen, ja. Also es ist ja, das Feld ist ja unglaublich weit. Ja. Das hat ja nicht zwingend was mit dem Thema Buch zu tun, oder?
Nein, in erster Linie haben Sie natürlich recht, das hat nichts mit dem Medium Buch zu tun, wenn Sie eine Grafik ausleihen. Aber Bücher sollen ja, oder der Inhalt von Büchern erweitert ja den persönlichen Horizont. Sie ermöglichen ihnen ja einen Einstieg in eine ganz andere Welt. Und genau das machen Bilder auch. Wenn wir ein Bild haben, fangen auch unsere Gedanken an zu wandern und es entstehen auf einmal ganz neue Bilder. Wir haben Ideen, was damit gemein sein könnte, wenn es ein abstraktes Bild ist beispielsweise. Oder wenn es ein gegenständliches Bild ist, haben wir ja auch sofort eine Verknüpfung in unserem Gehirn. Und insofern sind die Grafiken für mich absolut nachvollziehbar in der Bibliothek, also für mich jetzt, und auch nicht wegzudenken. Und bei den Instrumenten, da ist es tatsächlich für mich so, wir haben das lang diskutiert, auch intern. Unsere Entscheidung war zu sagen, ja doch, wir wollen auch Instrumente zum Ausleihen anbieten, weil wenn Sie Noten bei uns ausleihen, das erschließt sich einer gewissen Klientel. Ich kann beispielsweise keine Noten so gut lesen und hätte dann aber die Befürchtung oder habe das auch, ist natürlich so, steht im Raum, dass eine ganze Welt, ein ganzer kultureller Bereich, eine ganze Welt der Töne, die bleiben einem verschlossen. Und dadurch ist es schon so dieser Versuch zu sagen, auch Leute, die sich jetzt vielleicht nicht einer Musikschule anmelden oder beim Musiklehrer zum Musikunterricht gehen, die sind da ausgeschlossen. Und das wollten wir nicht. Wir wollten da eigentlich die Tür öffnen, dass man das auch mal selber erleben kann und sich diese Welt dann auch selber erschließen kann. Und das war so der Hintergrund. Und ja, und jetzt haben wir festgestellt, wir haben am 18.06. das Angebot gestartet und innerhalb kürzester Zeit war 3/4 des Bestandes ausgeliehen. Und das macht natürlich unglaublich viel Freude. Und ja,
stimmt.
Und ich habe schon gesagt, sobald die singende Säge zurück ist, dann will ich unbedingt die singende Säge mal ausprobieren.
Und ich wollte gerade fragen, was Sie ausleihen. Okay, also die singende Säge auf jeden Fall. Okay. Was gibt es denn noch zum Ausleihen von den Instrumenten?
Ach, es gibt eine Ut zum Ausleihen, es gibt ein Waschbrett zum Ausleihen, Gitarren natürlich, verschiedene. Also es gibt wirklich, auch wir haben den Schwerpunkt gelegt auf Instrumente aus dem Mittelmeerraum, aber nicht nur, sodass das Angebot auch breit gefächert ist. Und man wirklich auch mal Instrumente kennenlernen kann, die vielleicht nicht ganz klassisch sind für den hiesigen Bereich. Also die singende Säge ist, glaube ich, etwas seltener bei uns hier im Gebrauch, aber ja, deswegen freue ich mich so sehr auf die.
Also ist für Sie eine Bibliothek nicht nur ein Austausch von Büchern, sondern auch eigentlich mehr ein Austausch von Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch mit ein Grund für mich, diesen Beruf zu ergreifen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir die meisten Menschen denken, wer in der Bibliothek arbeitet, der liest gern. Das tut er natürlich schon auch gern, aber noch viel lieber spricht er über das, was er da liest und versucht. Also das Spannende an dem Beruf ist ja eigentlich, das richtige Buch zum richtigen Mensch zu bringen. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Und da kommt man ganz viel ins Gespräch und muss sich auch öffnen. Also man erzählt da auch viel über sich selber und gibt da viel Preis über sich. Und dann ist es natürlich ein absolutes Highlight, wenn man jemanden das richtige Buch empfohlen hat. Und er kommt dann das nächste Mal vorbei und sagt, hey, der Tipp war genial. Haben Sie mir da nochmal so einen guten Tipp? Ja, also natürlich kommt auch mal jemand vorbei und sagt, naja, das ging jetzt so ganz daneben. Damit muss man auch leben. Aber das macht es so spannend, ja. Und insofern ist es für mich nicht nur ein reiner Ausleihort, weil das wäre eher so was Mechanisches. Die Leute kommen, holen sich da was raus, sondern für mich ist es tatsächlich dieser Ort des Austauschs, wo ich auch mal Erfahrungen machen kann. Auch mal, und das finde ich das Schöne heute, wenn Sie auch heute rausgehen in den Galeriesaal und Sie sehen, dass die Sofas alle besetzt sind. Und jüngere Menschen da sitzen und ältere Menschen da sitzen und die lesen da mal ein Buch rein und dann das eine nehmen sie mit, das andere stellen sie wieder zurück, aber genau das macht es so spannend dann auch. Ja. Also für mich ist Bibliothek deutlich mehr wie ein Ausleihort. Ja.
Das waren ja schon die Bücher, die Sie ja so von Anfang an schon als Kind ja auch so begeistert haben. Ne? Also ich habe nachgelesen, dass Sie ja ja schon als ganz kleines Kind halt auch so Vorlesestunden besucht haben und dann so als Bücherkind sich engagiert haben und beim Einsortieren der Medien geholfen haben und so. Aber Ihr eigentlicher Traumberuf, habe ich gelesen, war ja Meeresbiologin. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen, oder? Die zwei Sachen, das sind ja zwei verschiedene Welten.
Aber das sind, glaube ich, auch die zwei Pole in meinem Leben. Ich wollte immer Meeresbiologin werden, weil ich Wasser unglaublich liebe. Und eine Zeit lang wollte ich unbedingt der weibliche Jacques Cousteau werden und mit irgendwelchen Haien und Delfinen tauchen. Habe ich mir das total spannend vorgestellt.
Das klingt toll.
Und habe dann aber tatsächlich, ja, kann ich ja ganz offen erzählen, ich habe Biologie-Leistungskurs gehabt und musste im Abitur eine Versuchsanordnung zeichnen. Und der Prüfer meinte damals zu mir, naja, hoffentlich wollen Sie nichts machen, wo Sie zeichnen müssen, weil das wird echt schwierig, nicht zu erkennen, was Sie da zeichnen.
Oh, wie gemein.
Das Prinzip war mir, das war mir eigentlich egal. Hauptsache der Versuch, die Versuchsanordnung an sich hat gestimmt. Ich habe es dann gestimmt.
Ja, klar.
Ja. Aber es war dann schon klar, das ist vielleicht dann doch eher nichts für mich. Und nein, da kam dann ganz viel dazu. Ich habe in der Zeit auch ein Praktikum gemacht in der Bibliothek und habe dann für mich gedacht, ja, es ist genau das. War fasziniert von dem, was die Bibliothekarin vor Ort in der Stadtteilbibliothek in Untertürkheim gemacht hat. Die Beratungsgespräche, und das fand ich einfach klasse, da so ein bisschen selber zu erzählen, was man gelesen hat, auch mal die Möglichkeit zu haben, gleich in die Büchereien zu lesen, wenn die da kommen und die sehen dann da noch so total neu aus und da mal geschwind den Klappentext selber zu lesen und dann zu sagen, oh ja, das will ich später unbedingt lesen, aber das wäre eigentlich für den und den was, das hat mich fasziniert und hat dann dazu geführt, dass ich das tatsächlich studiert habe. Zum einen. Zum anderen fand ich, also diese Liebe zu den Büchern und das andere war dann schon also dieser Punkt zu sagen, ich habe 1990 Abitur gemacht, das war eine relativ politische Zeit auch so und fand einfach ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat, Informationen zu finden und auch die zugänglich zu machen. Weil ich immer gedacht habe, nur wenn ich alle Informationen habe, dann kann ich doch eigentlich auch eine gute Entscheidung fällen und beispielsweise auch eine Position zu Themen entwickeln. Und fand es dann auch also spannend zu sehen, welche Quellen ich überhaupt in der Bibliothek finden kann. Ja, und das fand ich faszinierend. Und da mal zu gucken, wer wusste denn, dass es damals in der Landesbibliothek die ganzen Zeitungen als Mikrofilm gab? Und das fand ich total irre, das zu wissen und das dann auch nutzen zu können, was nachlesen zu können. Das hat mich schon fasziniert. Und das breit zugänglich zu machen, das hat sich so jetzt so immer durchgezogen.
Wir haben ja jetzt schon noch eine zweite Aufgabe der Bibliothek angesprochen, und zwar zu informieren und eben auch einen breiteren Zugang zu geben, als das jetzt eben möglich wäre, wenn man alles selber kaufen müsste, was man braucht, um sich zu informieren. Worin sehen Sie denn noch Aufgaben der Bibliothek?
Ich glaube tatsächlich, dass Bibliotheken also nochmal zwei große Aufgabenfelder haben. Für mich sind Bibliotheken mit einer der großen außerschulischen Bildungspartner, die sich für Chancengerechtigkeit einsetzen müssen. Ich finde, das ist eine Verpflichtung, die wir haben, weil das ist, ich glaube nach wie vor, dass es dass viele Leute haben jetzt, kennen Google und haben das Gefühl, dass sie über ihr Smartphone alle Informationen finden können. Ich glaube aber nach wie vor, dass dieses tatsächliche Beherrschen von Datenbanken, Suchstrategien, was tatsächlich noch nicht so verbreitet ist, beziehungsweise nur, ja, nicht so stark verbreitet ist. Und da sehe ich eine ganz große Herausforderung für uns als Bibliotheken und Aufgabe für uns als Bibliotheken, weil ich wirklich glaube, dass wir hier, und da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorher genannt habe, den Zugang zu Informationen zu schaffen, ist das eine. Aber man muss sie auch dann, man muss auch behilflich sein, um diese Informationen, also qualitativ geprüfte Informationen in Zeiten von Fake News etc. Zur Verfügung zu stellen und auch den Menschen einen Weg zu zeigen, wie finde ich das denn, wie kann ich das unterscheiden, welchen Quellen kann ich vertrauen. Das ist aber was erst in einem fortgeschrittenen Alter einsetzt. Ich glaube aber, dass es, und da sind wir schon auch schon bei Kindergärten und bei Grundschulen sehr aktiv, dass Bibliotheken einfach der Ort sein müssen und sein können, an dem Kinder wirklich kommen können, unabhängig von ihrer Lebenssituation und den sozialen Umständen, in denen sie leben, wo sie kommen können, wo sie Bücher finden, wo sie mit Büchern in Kontakt kommen können, wo sie, und das ist in Stuttgart wirklich was ich sehr wichtig finde, dass Kinder bis 18 praktisch umsonst die Bibliothek nutzen können. Und wir müssen aber gucken auch, nicht jedes Kind findet den Weg in die Bibliothek von sich aus, sondern wir müssen auch rausgehen, wir müssen in die Kindergärten gehen, in die Schulen gehen. Und da sind wir aus meiner Sicht raus, schon einer der Garanten mit für Chancengerechtigkeit. Und das ist ein zentrales Aufgabenfeld. Weil nach wie vor ist es so, und die Tatsache ist, nicht jedes Kind hat einen eigenen Bücherschrank, wo irgendwelche Bücher drinstehen. Ja? Manche Kinder kennen Bücher zu Hause gar nicht. In der Pandemie haben wir erlebt, dass Kinder keinen eigenen Schreibtisch haben, also für sich, wo sie ihre Schulaufgaben machen können. Und auch da, denke ich, sind wir als Bibliothek schon die Institution, die diesen Raum bieten können und auch bieten müssen. Also deswegen in Stuttgart gibt es das Lernmobil, das haben wir mit der Stuttgarter Bildungspartnerschaft aufgesetzt, wo wir tatsächlich auch mit Kollegen rausfahren an Sozialunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte, um da wirklich Kindern auch nochmal einen, sage ich mal, einen verlängerten Schreibtisch zu bieten, wo sie kommen können, wo sie eine Infrastruktur haben zum Lernen. Und das, denke ich, ist mit ein anderes zentrales Aufgabengebiet von Bibliotheken, das mir auch persönlich als Kinderbibliothekarin sehr wichtig ist. Ja.
Das ist mit einem großen Engagement verbunden, ne?
Ja. Ja, total. Also das ist einfach auch was, wo sie, also wir arbeiten jetzt gerade nochmal an einem anderen Thema. Da geht es darum, diversitätssensible Kinder- und Jugendliteratur hier Kriterien zu erarbeiten, auch Altbestände zu überarbeiten, auch zu gucken, was können wir da, welche Beiträge können wir als Bibliothek leisten. Und ich glaube wirklich, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen ja schon eine soziale Aufgabe haben und auch eine Verantwortung haben, weil wir auch mit der Literatur, die wir anbieten, ja auch ein Gesellschaftsbild transportieren, von dem wir wirklich glauben und hinter dem wir stehen müssen. Also beispielsweise, ich lese gerade mit meiner Tochter, die jetzt 9 ist, der Atlas der großen Entdeckerinnen. Da geht es einfach darum, Frauen, die wirklich herausragende Leistungen vollbracht haben in der Weltgeschichte, ja, um ihr zu zeigen, als Frau, du kannst alles, wenn du es willst. Und diese, ja, diese emanzipatorische Literatur, aber auch, da gibt's ja noch unendlich vieles an Themen. Und ich glaube, deswegen ist es tatsächlich auch ein Thema, das mir so wichtig ist, weil ich auch hier denke, wir müssen bei den das klingt jetzt natürlich so arg pädagogisch, so meine ich es nicht, aber ich glaube schon, dass wir die Chance haben, wenn wir Kinder mit einem toleranten, emanzipatorischen Weltbild konfrontieren in den Büchern, dass wir dann auch für die Zukunft was bewirken, was unser Umgang miteinander bewirkt und verändert und prägen kann. Genau, deswegen ist das tatsächlich auch so ein Aufgabengebiet, das mir persönlich ganz arg wichtig ist. Und da haben wir in Stuttgart natürlich auch ein tolles Umfeld, tolle Partner hier vor allen Dingen auch ein unglaublich kreatives Team in der Stadtbibliothek mit den Kollegen, wo ich immer denke, die ich bewundere für all die Ideen, die sie da haben und mit der Kreativität, die sie da reinstecken. Das muss man echt sagen. Ich finde echt großartig. Und das andere Gebiet, wo ich denke, wo Bibliotheken nochmal eine zentrale Funktion haben, ist tatsächlich auch, früher haben wir immer gesagt, wir sind der Netzwerker. Wir bringen die unterschiedlichen Menschen zusammen hier in der Bibliothek. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit weitergeht. Ich glaube, wir sind der Ort in einer Stadtgesellschaft, in der Themen diskutiert werden sollen, können und auch diskutiert werden müssen, die Stadtgesellschaft umtreiben, durchaus auch kontrovers, Ja, das muss schon auch, das gehört auch dazu, dass wir es auch kontrovers diskutieren. Aber es soll wirklich, Bibliotheken sollten hier wirklich und müssen hier auch eine Rolle einnehmen, wo sie sagen, wir gestalten mit dem, was wir an Programmarbeit machen, an Veranstaltungsarbeit machen, gestalten wir auch mit, also es ist eine aktive Rolle, nicht mehr diese passive Rolle, die wir hatten in früheren Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, wo wir diesen Ausleihe, wo wir dieser Ausleihort waren. Und da denke ich, da sind wir heute schon wesentlich aktiver und das halte ich auch für eine ganz zentrale Funktion. Also die vier Aufgabenfelder, alle zusammen. Mhm.
Gibt es denn bei den Veranstaltungen eine, die Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?
Oh, da gibt es so ganz, da gibt es viele, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wobei zwei sind für mich jetzt schon so, wenn mein Kollege das hört, dann lacht er, wenn ich das wieder sage, weil das eine ist, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Wir hatten den Autor, den Fabian Scheidler, bei uns. Und er hat sein neues Buch vorgestellt, Der Stoff, aus dem wir sind, warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen, hat er vorgestellt. Oder auch die Caroline Wiedemann, Zart und Fein, dass der neue Feminismus praktisch, aber auch welche alternativen Möglichkeiten des Zusammenlebens gibt es da auch, wie können wir uns vom Patriarchat lösen. Also das sind alles sehr unterschiedliche Veranstaltungen, aber es macht einfach unglaublich Spaß. Das ist, glaube ich, sag mal, das Schöne an diesem Beruf und auch an ja, hier in Stuttgart zu sein. Ich muss kein Veranstaltungsprogramm mir genau vornehmen und genau durchgucken, wo will ich denn hin, sondern ich kriege das praktisch frei Haus geliefert und bin bei vielen Veranstaltungen tatsächlich selber mit dabei und finde es grandios, dass was für Möglichkeiten ich habe auch. Weil ich natürlich auch manchmal einfach aus meiner Komfortzone rausgeholt werde und dann heißt es, du machst diesen Monat, du weißt, wir haben die und die Veranstaltung, würdest du die bitte begrüßen? Und das heißt, ich muss mir dann in das Thema reinarbeiten, muss mir da auch mal gucken, mal ganz blank, wenn wir da dann auch nicht nur Hallo sagen, sondern man will sich dann auch mit den Referenten unterhalten. Ja. Das heißt, man eignet sich ein Thema an oder versucht sich zumindest anzueignen und nimmt unglaublich viel mit, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze mal. Und das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß und ist so ein, ja, ein Highlight.
Ja. Das ist so vielfältig, was Sie da in der Stadtbibliothek, das klingt ja irgendwie so Stadtbibliothek, aber das ist wirklich, also ja, also alle, die ihr uns zuhört, ihr müsst einfach mal gucken, da gibt's ganz tolle Bilder und ganz tolle Aufnahmen davon. Das ist wirklich ein unglaublich schönes, tolles Gebäude. Es ist einfach so vielfältig, was sie da machen, ja, also was sie da anbieten. Da kann man sich auch gut aufhalten. Also man kann da auch lecker einen Kaffee trinken. Für die Kinder ist es auch tatsächlich schön. Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ja rausgehen, also in die Kindergärten, in die Schulen auch. Es gibt ja auch die Bibliotheksbusse. Das gibt's, glaube ich, ja, in vielen Orten. Aber auch wenn sich Kinder bei Ihnen da aufhalten, das fand ich jetzt zum Beispiel immer schön, als meine Kinder noch kleiner waren. Da ist nicht ständig jemand mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs und sagt, ah, nee, aber da nicht anfassen und da nicht hingehen und so, sondern die Kinder können sich da wirklich austoben. Und auch wirklich mal so versinken auch in einem Buch. Es sind so viele gemütliche Orte. Man kann sich da also als Kind auch einfach so ein bisschen so reinfallen lassen, ja. Und einfach mal so wirklich gemütlich stöbern. Und wir Große können das auch. Aber wenn Sie jetzt so, also ich, das ist einfach ein toller Arbeitsplatz, finde ich. Also so wie Sie das jetzt schon so skizziert haben, ist einfach großartig. Was machen Sie denn als Erstes, wenn Sie früh ins Büro gehen? Was ist denn das Erste, was Sie tun, die ersten Minuten?
Tatsächlich bleibe ich ganz oft, mein Büro ist oben im 7. Stock und ich bleibe ganz oft kurz, halte ich kurz inne und bleib im Galeriesaal stehen und guck einfach mal, lass es einmal geschwind auf mich wirken, weil ich weiß, okay, so wird es jetzt die nächsten 12 Stunden immer sein, aber lass es einfach geschwind sacken, in mir und genieße es kurz. Und dann geht eigentlich gleich der Arbeitsalltag los, ja. Aber diese halbe Minute, Minute, die nehme ich mir einfach geschwind, auch um mich einzustimmen auf das, was kommt. Und wobei wahrscheinlich die allerersten Minuten, das sind so die bewusst gewählten Minuten,
ja.
Wobei ich es eigentlich immer schön finde, wenn ich komme, gucke ich eigentlich immer zuerst mal nochmal so geschwind, welche Kollegen sind denn schon da, und man schwätzt auch nochmal geschwind so ein bisschen. Und das ist ja einfach auch, das ist bei so einem großen Haus mit so vielen Etagen natürlich auch schwieriger, auch bei so ausgeprägten Öffnungszeiten von 12 Stunden am Tag. Da sieht man sich nicht immer. Ja, da muss man sich auch manchmal bewusst auf den Weg machen und sagen, ey, jetzt gucke ich aber mal geschwind, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, jetzt gucke ich da vorbei und höre mal. Aber das finde ich ist ganz wichtig, weil Bibliothek, gerade auch Literaturvermittlung, sei es bei den Kindern oder auch bei Erwachsenen, da ist ganz viel von jedem einzelnen Kollegen mit dabei, dass er da auch so ein Stück weit von sich preisgibt. In der Bibliothek will ich ja, dass die Leute sich willkommen fühlen, sich wohlfühlen, sich gut beraten fühlen von mir, auch ein tolles Leseerlebnis haben und wiederkommen. Und da muss ich immer, das wirkt nur dann authentisch, wenn ich da was von mir selber mit reingebe. Und deswegen ist es einfach auch mal wichtig zu gucken, ja, wie geht's den Kollegen? Wie war der Tag gestern? Steht heute irgendwas Wichtiges an? Und ja, deswegen, das sind auch so die Momente, die ich mir morgens nochmal ganz bewusst nehme auch.
Wir haben ja jetzt ziemlich viel über so plastische Erfahrungen, die man in der Bibliothek macht, gesprochen. Aber es gibt ja auch die E-Bibliothek. Gewinnt die jetzt langsam an Bedeutung oder ist die Bibliothek immer noch ein Ort, wo man eher zum Stöbern tatsächlich hingeht, um direkt vor den Regalen zu stehen?
Ich glaube, dass die Leute mittlerweile sehr situativ entscheiden. Ob es jetzt, glaube, dass die Reiseführer in gedruckter Version für die Vorbereitung von einer Reise noch genutzt werden. Aber wenn sie dann wirklich aufbrechen, ist das einfach was Entspannendes, wenn sie da ihren kleinen E-Book-Reader dabei haben, auf dem sie den Reiseführer haben. Kann man ganz ehrlich sagen, das machen fast alle. Ich kenne fast niemand, der das nicht macht. Ich glaube, dass in der Pandemie nochmal die digitalen Medien einen großen Zuwachs hatten. Also das war immens, das muss man einfach sagen. Wir haben da auch relativ schnell nochmal nachgelegt, auch die Bandbreite an Angebot erweitert, einfach um den Menschen trotzdem einen Zugang zur Bibliothek und Angeboten zu machen, sei es dann halt digital. Nichtsdestotrotz, und das ist was ich jetzt gerade echt beobachte, weil klar, in den Zeiten, wo die Bibliotheken nicht geöffnet hatten, hat man schon gemerkt, Ausleihzahlen, wir haben andere Angebote gemacht, wir haben Pakete gepackt, die konnten wir abholen oder wir haben angeliefert. Aber da waren die Ausleihzahlen schon deutlich weniger. Und ich wollte jetzt einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie hat sich es denn jetzt bei einer hoffentlich ausklingenden Pandemie wieder verändert. Und tatsächlich ist die Nachfrage bei den klassischen Medien, also wo sie wirklich das haptische Erlebnis, das nimmt tatsächlich wieder ganz stark zu. Ja, und das spricht schon für mich dafür, dass wir E-Medien nutzen. Sie werden situativ genutzt, sie werden in Urlauben genutzt oder auch bestimmte Medien, wo ich mir einfach nochmal was markieren kann oder wenn ich also da gehören ja nicht nur die E-Audios und E-Books dazu, sondern da gehören unsere ganzen Datenbanken auch mit dazu. Das merken wir jetzt deutlich. Also der Brockhaus, die Schülerduden, die ganzen Schülerhilfen, die wir haben digital, die werden natürlich extrem gut genutzt. Und das ist aber ein situatives Nutzen zum Lernen oder zum Reisen beispielsweise. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das physische Buch an Bedeutung verliert. Sie verändert sich, aber sie verliert nicht.
Und leihen Sie sich auch selber manchmal Bücher aus?
Ja. Und zwar habe ich mir beispielsweise jetzt erst, wir haben bei der Öffnung der Dragon Days liest der Jay Kristoff bei uns, der australische Fantasy-Autor. Genau, ich sehe es hier gerade. Und da lese ich gerade
jetzt. Oh Gott, meine Tochter ist ein großer Fan. Ja. Ein unglaublich großer Fan.
Dann im Oktober kommt er.
Oh mein Gott, gibt's noch Karten?
Kann man, glaube ich, jetzt nicht anmelden. Es klappt noch.
Boah. Ich glaube, ich muss es gleich machen. Wenn ich das meiner Tochter sage, die hat alles von ihm gelesen und ist halt völlig, die ist ein unglaublicher Fan, ja. Also, genau, super.
Ja, super. Und ich habe mir jetzt, an Punkto haben sie was ausgeliehen, genau, ich habe mir die Reihe Nevernight jetzt ausgeliehen, aber habe jetzt auch beispielsweise von dem André Breinbauer Medusa und Perseus das ist eine Graphic Novel. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das macht es auch so spannend, weil man hat so diese Bandbreite. Mhm. Und wenn ich dann durch die Bibliothek gehe, dann sehe ich auf der Ebene das. Und das ist dann wirklich, da bin ich manchmal ganz froh, dass wir eine Ausleihbegrenzung von 50 Medien haben, weil ich mich damit so ein Stück weit selber auch begrenze. Und das schadet nicht
mehr. Das glaube ich sofort, ja.
Wir haben eine Reise durch die Stadt, also wir haben mit dem Herrn Gegenpfurtner, dem Leiter des Kulturamts, haben wir die verschiedenen Stadtteilbibliotheken besucht und auch da geht es einem so, da sieht man das Buch und jeder Kollege und jede Kollegin präsentiert ja auch unterschiedliche Medien und dann sieht man die so und dann springen die einen so an und da muss man echt, wie gesagt, 50 Medien sind gut, dass wir diese Begrenzung haben, sonst wäre es schwierig.
Ja. Haben wir eigentlich eine Begrenzung, Anne, bei Buchvorstellung?
Keine Begrenzung.
Wenn wir jetzt sagen, empfehlen Sie uns Ihre Lieblingsbücher. Also, Frau Emminger, Sie können jetzt eigentlich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir hören Ihnen zu. Wir freuen uns auf Ihre Buchempfehlung.
Ja, jetzt haben Sie mich verwischt. Okay, also, dann würde ich wirklich empfehlen, Zart und Fein von Carolin Wiedemann oder von Fabian Scheidler, die beiden Bücher. Dann Kinder würde ich tatsächlich gerade, das lesen wir auch selber, die Reihe von Rick Nautilus empfehlen. Dritte Klasse, dritte, vierte Klasse, super. Sind zwei Jungs, ein Mädel, das die Weltmeere bereisen, also die drei Freunde und mit einem U-Boot die Ozeane entdecken. Das ist super spannend. Die Meeresbiologie lässt mich einfach nicht los. Oder aber auch solche Sachen.
Schon, ja.
Der Atlas der großen Entdeckerinnen, das sind für mich so tolle Kinderbücher, die einfach auch nochmal also den Fokus weiten. Ponyherz gibt es natürlich auch für die Mädels. Das ist auch ganz klar. Ja. Auch nicht, das muss auch sein. Aber das sind so Titel, die ich wirklich klasse finde. Und dann, was ich für mich persönlich entdeckt habe, wir haben auch während der Pandemie ja den Stuttgarter Lyrikcast gemacht. Das war ja, war der Idee geschuldet oder der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, viele Veranstaltungen von uns fallen aus. Die Autoren haben wenig Möglichkeiten, ihre Bücher zu präsentieren. Auch die Lyriker, die da natürlich ganz besonders auch betroffen sind. Wobei, ich will jetzt hier nicht werten. Ich glaube, es war für alle Künstler eine extrem schwierige Zeit. Mhm. Und wir hatten uns dann überlegt, den Stuttgarter Lyrikcast zu machen. Haben das dann auch die Autoren und Autorinnen haben ihre Gedichte selber gelesen. Wir haben es dann praktisch parallel zeichnen lassen und haben jetzt, seitdem wir wieder Veranstaltungen machen dürfen und machen können, laden wir immer wieder Künstler ein aus diesem Stuttgarter Lyrikcast, die dann endlich wieder vor Publikum lesen können. Und da habe ich tatsächlich von der Silvia von Kaiserling den Rosenstein für mich entdeckt. Das ist ein wunderschönes Buch und als Stuttgarter entdeckt man da seinen Rosensteinpark nochmal aus einer ganz anderen Blickwinkel.
Ach, schön.
Und das ist echt schön.
Okay.
Kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken, mal reinzulesen. Das macht unglaublich viel Freude. Genau, ich könnte jetzt weitermachen. Also,
Wir bremsen
sie nicht.
Ja, dann tatsächlich, was ich auch vor kurzem gelesen habe, mal wieder gelesen habe. Das war die Reisebeschreibung von der Isabel Eberhardt, die ja als eine der ersten Frauen praktisch die Wüste in Marokko, Algerien genau durchwandert hat. Mhm. Und das sind einfach unglaublich beeindruckende Reisebeschreibungen, die sehr, sehr schön sind. Ja. Und dann entdecke ich gerade für mich wieder, nachdem wir das jetzt auch in unserer Sommerlesung haben, das Fräulein von Scudéry neu für mich. Also das ist schon so ewig her, dass ich das das erste Mal gelesen habe. Das genieße ich jetzt gerade richtig. Da bin ich aber erst am Anfang und bin aber schon wieder ganz dabei. Das freut mich richtig.
Okay.
Das kann man dann aber tatsächlich auch als Podcast hören bei uns und auf der Seite abrufen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal was ganz Interessantes, weil wir ja, ich weiß, dass viele Leute E-Audios hören während im Bügeln oder sowas. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen.
Beim Autofahren.
Genau. beispielsweise jetzt das Fräulein von Scudéry, die Lesung, oder auch viele von unseren Veranstaltungen werden nachher als Podcast auf die Homepage gestellt, sodass man auch später nochmal die Möglichkeit hat, sich verschiedene Sachen anzuhören. Und das macht einfach auch, ist eben auch, finde ich, nochmal so dieser Mehrwert. Manchmal hat man einfach keine Zeit, an einer Veranstaltung teilzunehmen und ärgert sich eigentlich, weil die hätten wir jetzt gerne besucht. Und deswegen war die Idee, das wirklich aufzuzeichnen und dann online zu stellen. Und das macht richtig viel Spaß.
Schöne Idee. Ja.
Ja, so hat es auch so eine Nachhaltigkeit.
Das ist ganz arg schön, ja. Ja, wie Sie sagen, es gelingt einem nicht immer dabei zu sein. Und dann ist aber sowas einfach, ist ein schönes Erlebnis, was man dann so nochmal mit hat, ja. Das sind ganz schöne Empfehlungen, Frau Emminger. Vielen, vielen Dank.
Jetzt fällt mir noch eins ein von dem Gianni Jovanovic, Wir, die Kinder der kleinen Mehrheit, ist auch ein nachdenklich stimmendes Buch. Aber eins, das ich auf jeden Fall empfehlen würde, war hier bei uns bei einer Veranstaltung im Rahmen der Antirassismuswochen. Und das ist wirklich ein extrem spannendes Buch, was ich jedem ans Herz legen möchte.
Das nehmen wir super gerne mit auf. Wir werden es einfach genau verfolgen, was bei Ihnen im Haus alles so los ist. Da tut sich einfach so irre viel. Das ist einfach auch ein spannender Ort, auch rund um sie herum. Ne? Also ich habe jetzt auch gelesen, jetzt haben sie ja irgendwie hinterm Haus, gibt es jetzt auch diesen großen Container wenn man so sagen kann, ein umgebauter, wohnlich gemachter Container für Jugendliche auch als Anlaufstelle, weil ja viele am Mailänder Platz auch unterwegs sind und sich zeigen und begegnen und wie auch immer. Auch eine schöne Geschichte, an der ihr Haus ja auch beteiligt ist. Da auch eine gewisse Nähe zu schaffen. Also es gibt eine Menge toller Projekte, die Sie da ins Leben rufen und die einfach gar nichts mit, ich sage jetzt mal, mit der Bibliothek zu tun haben, die ich so in meiner Kindheit kennengelernt habe. Das war wirklich, also man konnte da so gemütlich hinlaufen. Das war so ein altes Haus, hatte, glaube ich, zwei Etagen. Die obere Etage war nur für Erwachsene, unten dann für Kinder. Da hatte ich das Gefühl, dass ich ganz schnell die Bibliothek ausgelesen habe als Kind, weil ich da irgendwie so wahnsinnig oft war. Und es war wirklich ein kleines Haus. Also deswegen jetzt nicht so, ja, ich war schon ein Bücherwurm, aber jetzt nicht so extrem, dass ich jetzt eine Bibliothek ausgelesen haben könnte. Aber man hatte irgendwie so das Gefühl, dass irgendwann der Raum da gefehlt hat. Und das ist bei der Stadtbibliothek in Stuttgart definitiv nicht der Fall. Man kann so wunderbar auch als Kind durch die verschiedenen Etagen streifen und sich inspirieren lassen. Und meine Kinder haben es bisher immer geliebt und finden es nach wie vor toll. Und ich finde, Bibliotheken haben einfach was. Geht euch bestimmt da draußen genauso. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht ihr einfach mal auf die Seite. Wir stellen den Link dazu natürlich rein, dass man ein bisschen spiegeln kann, was bei dieser Bibliothek alles so besonders und anders ist. Und ansonsten sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Frau Emminger, für Ihre Zeit, für die vielen guten Tipps, die Empfehlungen, die Inspiration, das Neugierigmachen auf Bibliothek. Auch für uns Große, die schon vielleicht länger nicht mehr da waren, ist es sicherlich eine Einladung, einfach mal in der örtlichen Bibliothek mal nachzuschauen, was sich da so tut. Genau. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich sag vielen Dank und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde es immer wieder schön, über die Bibliothek sprechen zu können, und war ein Riesenerlebnis.
Und ihr da draußen bleibt uns treu, abonniert uns, damit ihr ja keine Folge verpasst, weil, wie ihr gemerkt habt, wir haben immer wieder ganz, ganz spannende Gäste und wir freuen uns auf den nächsten Plausch. Genau. Vielen Dank, viele liebe Grüße. Danke, Anne. Danke, Frau Emminger.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.